Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Dass Christus nachzufolgen kein Zuckerschlecken sein wird, das hat Jesus selbst schon seinen Jüngern prophezeit. Jeder kennt den Satz von ihm: Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Oder: Ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und damit nicht genug, weiter sagt Jesus auch noch: Man wird euch festnehmen und euch verfolgen. Man wird euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagogen übergeben, ins Gefängnis werfen und vor Könige und Statthalter bringen. Das sind keine guten Aussichten. Man schätzt, dass jährlich etwa 100.000 Menschen weltweit wegen ihres Bekenntnisses zu Christus ermordet werden. Neben dem atheistischen Nordkorea zählt unter anderem das islamische Pakistan zu jenen Staaten, in denen Christen derzeit am härtesten verfolgt werden. Auf wirtschaftliche Sanktionen oder harten politischen Druck der Weltgemeinschaft, da kann man erfahrungsgemäß ein bisschen warten. Und damit sich etwas bald und spürbar ändert, startet Open Doors, das Hilfswerk für verfolgte Christen weltweit, jährlich seine Aktion Shockwave. Shockwave ist Englisch, heißt übersetzt so viel wie Schockwelle. Dabei handelt es sich aber nicht um die Druckwelle einer Explosion, sondern vielmehr um eine Schockwelle des Gebets, die die Verfolgerländer erreicht. Vom 1. bis 3. März, also übernächstes Wochenende, ruft Open Doors wieder tausende christlicher Jugendgruppen aller Kirchen auf, für verfolgte Christen und auch ihre Verfolger zu beten. Und dieses Mal ist konkret das Anliegen Pakistan. Ziel dieser Aktion Shockwave, das ist Information und Gebet. Informationen zur Lebenssituation der Christen in Pakistan und Gebet für die Muslime, dass sie von Gottes Liebe erfasst werden und Jesus erkennen. Und Gebet für die Christen dort, die als kleine Minderheit systematisch schikaniert und schwer verfolgt werden. Wie Shockwave, die Gebetswelle, genau funktioniert, wer dabei mitmachen kann und wie man an die dafür äußerst hilfreiche Shockwave-Box kommt und wie das Leben für Christen in Pakistan ganz praktisch und real aussieht, darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe. Gast im Studio ist dazu der Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors, Ado Greve. Herr Greve, schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen, Herr Miller.
Herr Greve, über 700 Millionen Christen leben in den 50 Ländern, die auf dem von Open Doors erstellten Weltverfolgungsindex aufgeführt sind. Diesen Weltverfolgungsindex gibt Open Doors einmal im Jahr raus. Da gibt es Informationen darüber, wie der Stand der Christenverfolgung weltweit auch in welchen Ländern ist. 700 Millionen Christen leben also in Ländern, wo sie verfolgt werden. Mehr als 200 Millionen von ihnen leiden unter einem, man drückt es diplomatisch aus, einem hohen Maß an Verfolgung. 100.000 Christen werden jährlich wegen ihres Bekenntnisses zu Christus ermordet. Damit sind die Christen weltweit die größte verfolgte Religionsgemeinschaft. Herr Greve, wenn man sich jetzt die Zahlen so ansieht, da könnte man ja meinen, dass Verfolgung für Christen eher der Normalzustand ist und dass das ruhige Leben, das wir hier in Deutschland führen mit unseren Problemchen, die wir hier mit unseren Kirchen haben, dass das eher die Ausnahme ist. Herr Greve, wie sehen Sie das?
Wenn wir die Entstehungsgeschichte der Gemeinde sehen, also der ersten Gemeinde in Jerusalem, dann auch die erste Christenverfolgung, die dort eingesetzt hat, ein paar Jahre nach Entstehen dieser Gemeinde, wo es heißt, sie wurden dann in die Umgebung vertrieben, die Christen predigten dort überall das Evangelium, Philippus in Samaria und natürlich auch an anderen Orten, überall, wo sie eben hin vertrieben wurden. Und wenn wir dann durch die Briefe des Neuen Testaments schauen, von Paulus, von Petrus, von Johannes, dann sehen wir, und auch von Jakobus, dann sehen wir, dass sie alle aus einer Verfolgungssituation heraus berichten. Das heißt, es war von Anfang an der Normalzustand der Gemeinde, dass die Verkündigung oder die Verkündiger des Evangeliums in vielen Fällen auf eine feindselige Haltung bei der Bevölkerung gestoßen sind. Die gehen dann irgendwo hin, sprechen über diesen Jesus Christus, das war ja ein neuer Glaube, verkündigen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Manche haben diese Botschaft angenommen, andere haben diese Botschaft abgelehnt. Aber es war der Normalfall, dass die Verkündiger, Männer und Frauen, gleichermaßen, dass sie Feindseligkeiten, Ablehnung bis hin zu Verfolgung und natürlich dann auch Mord und Tod erlebt haben. Das war nicht immer so, aber es war etwas, was in gewisser Weise normal war, dass du dein Leben dafür einsetzen oder einzusetzen bereit bist, wenn du das Evangelium von Jesus Christus weitergibst. Und das erleben eben heute auch Christen in mehr als 50 Ländern. Sie hatten ja eingangs von dem Weltverfolgungsindex von Open Doors gesprochen. Der Weltverfolgungsindex nennt die 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Weltweit haben wir ja etwa 200 Länder auf diesem Planeten. Open Doors hat jetzt im vergangenen Berichtszeitraum davon 150 Länder untersucht. Das heißt, wir schauen rein in das Privatleben, ins Familienleben, ins kirchliche Leben von Christen in Vietnam, in Laos, in Ägypten, im Sudan, in Nigeria, in vielen, vielen anderen Ländern, eben in 150 Ländern. Wir betrachten die unterschiedlichen Lebensbereiche der Christen, um dann in einer Befragung dieser Christen festzustellen, ob sie ihren Glauben leben können, beziehungsweise wie frei sie ihren Glauben leben können. Beispielsweise dann im kirchlichen Bereich. Können sie Gottesdienste feiern? Gibt es da eventuell Einschränkungen? Können sie überhaupt eine Gemeinde gründen? Das ist ja in vielen Ländern schon mal problematisch. Dann auch in der Gesellschaft. Wie werden Christen in der Gesellschaft wahrgenommen? Wie werden sie beispielsweise auch durch die Medien dargestellt? Werden sie als Außenseiter dargestellt? Werden sie, macht man Witze über sie? Tut man sie verspotten? Oder wie in manchen Ländern, auch in dem Land, über das man ja heute sprechen, Pakistan, wo Christen in den Schulbüchern ganz, ganz schlecht gezeichnet werden, als gefährlich, als welche, die auf Umsturz sinnen, als Sekte, als Gottesfeinde und dergleichen mehr. Gut, wenn das Kinder in einem Land von klein auf lernen, die Christen, also das sind eigentlich eher Verbrecher, das sind fragwürdige Existenzen, das sind Außenseiter, die wollen uns nichts Gutes. Wenn das so in den Kinderköpfen heranwächst, so eine Einstellung, dann muss man sich nicht wundern, wenn daraus natürlich später Feindseligkeit, Ablehnung und vielleicht sogar Verfolgung erwächst. So, da haben wir also diese 50 Länder. Open Doors untersucht die Situation der Christen in diesen unterschiedlichen Lebensbereichen und Open Doors dokumentiert auch in diesen Ländern, welche Vorfälle an Gewalt gibt es. Also wegen mir Anschläge auf Kirchen. Dann Christen, die entführt werden, Christen, die ermordet werden, Christen auch, die zusammengeschlagen werden. Das ist eine Situation, die leider auch sehr häufig ist, dass Gottesdienste überfallen werden von Gruppierungen und es sind dann 10, 20, 30 Bewaffnete, die in so einen Gottesdienst eindringen und dann auf die Gottesdienstbesucher einprügeln.
Wie erfahren Sie denn davon?
Von den einheimischen Christen, die uns davon berichten. Ich meine, Open Doors ist jetzt seit mehr als 60 Jahren an der Seite verfolgter Christen. Das heißt, in 60 Jahren, heute arbeiten wir in mehr als 60 Ländern, in 60 Jahren sind natürlich umfangreiche Netzwerke gewachsen. Das heißt, wir treten ja in den meisten dieser Länder nicht als Open Doors auf, sondern mit unter einem anderen Namen. Aber trotzdem, dann ist die Organisation irgendwie bekannt. Dann wird das weitergegeben, dass da eben ein gewaltsamer Vorfall war. Da wurden drei Familien aus dem Dorf vertrieben oder da wurde eine Kirche angezündet oder irgendetwas. Oder es weiß wenigstens der Pfarrer oder der Gemeindeleiter, der Pastor weiß, da gibt es eine Organisation, die dokumentiert all diese Dinge und dann wird es eben weitergetragen. So erfahren wir davon. Aber Herr Miller, man muss auch ganz offen sagen, wir erfahren wirklich nur einen Teil dessen, was tatsächlich in diesen Ländern geschieht. Und auch das, was wir erfahren und dokumentieren, Das ist dann die Grundlage für diesen Weltverfolgungsindex. Diese 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Das heißt, würden wir aus manchen Ländern noch mehr Information erhalten, dann würde eventuell sich die Situation dort in diesem Land, was die Christenverfolgung angeht, noch umfangreicher darstellen lassen. Das würde eventuell die Position dieses Landes auch auf dem Weltverfolgungsindex beeinflussen.
Für wen schreibt Open Doors diesen Weltverfolgungsindex? Wer liest den?
Entstanden ist er aus erstmal der eigenen Beobachtung von Open Doors. Wir wollten natürlich wissen, die Mittel von Open Doors sind begrenzt. All das kann man sich ja vorstellen, wenn man in 60 Ländern tätig ist, da ist viel Hilfe notwendig. Open Doors leistet ja humanitäre Hilfe, wir leisten anwaltliche Hilfe, wir geben Traumaseelsorge-Seminare, wir bilden Traumaseelsorge aus, wir schulen viele, viele Mitarbeiter im Untergrund, im letzten Jahr auch mehrere hunderttausend. Das sind Kindergottesdienstleiter, Jugendgottesdienstleiter, das sind Hauskirchenleiter. Also da läuft sehr viel Aktion und jetzt muss man sich als weltweit tätige Organisation überlegen, wo setzen wir unsere finanziellen Mittel ein? Und dazu musste man natürlich eine Gewichtung vornehmen, wo ist denn die Verfolgung am schlimmsten? So, dann hat man angefangen zu schreiben. Also da gibt's gar kein kirchliches Leben. Das ist, also die Christen haben da gar keine Ausdrucksmöglichkeit. Hier ist sogar das Privatleben eingeschränkt. Dort ist das Leben durch die Regierung sehr stark beeinflusst, wie im Iran zum Beispiel, wo die Christen seitens der Regierung verfolgt werden. Und dann musste man eine Gewichtung vornehmen, wobei die natürlich immer eine gewisse Ungenauigkeit auch aufweist. Aber man musste einschätzen, wie stark ist denn die Verfolgung? Und jetzt auch in dem jeweiligen Land, wie viele Christen sind betroffen? Sind es alle Christen? Sind es 50%, 10% der Christen? Und da erhalten wir Informationen von den lokalen Kirchenleitern, die uns sagen, okay, in der Provinz geht's den Christen eigentlich relativ gut. Also China zum Beispiel, ein großes Land. In manchen Provinzen China, da erleben sie kaum irgendetwas, was Christenverfolgung angeht. In anderen Provinzen, da ist das sehr massiv, wo sogar Pastoren in Umerziehungslagern landen. So, das heißt im Gefängnis. So, und dann hat man also beobachtet, wie ist die Situation in den Ländern, hat eine Gewichtung vorgenommen, um dann entsprechend die Mittel und auch die Hilfe für diese Länder einzuteilen. Und dann haben wir auch gemerkt, es ist ja wichtig, auch über die Jahre hinweg zu beobachten, wie verändert sich die Situation in einem Land. Wird es besser, wird es schlechter? Und dann können wir eben von Open Doors aus beobachten, aha, in dem Land, in Aserbaidschan von mir aus, da wurde es über die letzten paar Jahre ein bisschen besser, in Ägypten wurde es dafür schlechter, in Indien wurde es auch schlechter. So, was bedeutet das? Worauf muss man hier Acht geben? Wie kann man auch die lokalen Kirchen beraten in dieser Situation, sich mit dieser zunehmenden Verfolgung besser auseinanderzusetzen, also wirkungsvoller auseinanderzusetzen, zum Beispiel Seminare zur Deeskalation, wie verhalte ich mich als Kirchengemeinde in einer Verfolgungssituation. Natürlich auch die Kirchengemeinden unterweisen darin, welche juristischen Mittel habe ich an der Hand, denn das wissen viele Christen gar nicht in diesen Ländern, dass sie auch durchaus etwas juristisch dagegen tun könnten. So, und aus dieser für uns sehr nützlichen Liste, die haben wir dann weitergegeben an Gebetspartner, dafür müsst ihr besonders beten. Daraus ist dann eben dieser Weltverfolgungsindex, der dann auch veröffentlicht wurde, jetzt seit mehr als 20 Jahren, 25 Jahre, wo wir das auch in die Öffentlichkeit gegeben haben, den Weltverfolgungsindex. Und als wir das getan haben, haben wir großen Zuspruch von den Ländern erhalten, in denen Christenverfolgung geschieht. Die sagten, danke. Danke, dass ihr diesen Weltverfolgungsindex veröffentlicht, weil ihr uns damit eine Stimme gebt. Wir selbst, wir können ja in unserem Land, wir können schon die Stimme erheben.
Aber nur einmal.
Ja, genau. Und dann gibt's Schwierigkeiten seitens der Behörden, seitens der Medien, von der Gesellschaft. von irgendwelchen extremistischen Gruppierungen, die dann auf uns einklopfen. So, aber dadurch, dass ihr das in der sogenannten freien Welt veröffentlicht, A, werden Christen in der freien Welt darauf aufmerksam, das heißt, die beten dann für uns, hoffentlich, sage ich mal, beten die für uns. Zum Zweiten werden dadurch natürlich auch Spendenmittel freigesetzt, weil Christen dann in Deutschland sagen, ich möchte unbedingt die Kirche in Indien unterstützen, weil die durch so eine schwierige Zeit gehen. Dann zum Dritten natürlich auch Regierungen in den westlichen Ländern werden darauf aufmerksam. Wir erleben das also im englischen Parlament zum Beispiel, wird der Weltverfolgungsindex recht ausführlich diskutiert. Und da hat er einen sehr hohen Stellenwert. Das gleiche gilt für die Regierung in der USA, wo auch der Weltverfolgungsindex sehr, sehr wach wahrgenommen wird. Unsere Bundesregierung nimmt den Weltverfolgungsindex auch wahr. Wir würden uns aber wünschen, das würde noch auf einer anderen Ebene stattfinden, dass man das, was Open Doors in diesen Ländern an Findungen zusammenträgt, was wir recherchieren, sehr aufwendig recherchieren, dass bei der Bewertung dieser Länder mit einfließen würde. Ich sage mal ein ganz aktuelles Beispiel. Alleine, wenn ich darf, ist das okay?
Ja, klar.
Ja, gut. Alleine kurz vor Weihnachten, innerhalb von einer Woche, wurden im Iran 114 Christen verhaftet. Innerhalb einer Woche, Herr Miller. So, das ist ein Skandal per se. Dann ist schon die Frage, was tut unsere Bundesregierung, was tun der Menschenrechtsausschuss und andere Gremien, was tut der Beauftragte für Religionsfreiheit in dieser Situation ganz konkret für die bedrängten Christen in diesen Ländern. Und dann bin ich doch einigermaßen überrascht, jetzt in der Zeitung zu lesen, dass unser Bundespräsident Steinmeier dem Regime im Iran jetzt Anfang Februar zu 40 Jahren Revolution gratuliert hat. Auch im Namen des deutschen Volkes, der deutschen Bevölkerung. Da muss ich sagen, ich fühle mich hier nicht vertreten, Herr Miller. In meinem Namen braucht er dem Regime nicht gratulieren. Das ist eine überaus fragwürdige Aktion, denn was hat die Revolution, diese 40 Jahre Revolution denn dem iranischen Volk gebracht? Unterdrückung, Armut, ein Atomprogramm, das hat man jetzt ja auch stolz vorgeführt, die neuen Raketen, die man gebaut hat, das war praktisch die Errungenschaft nach 40 Jahren, die Raketen, die man vorgeführt hat. Aber wozu wird denn hier gratuliert? Dass Christen ins Gefängnis geworfen werden, aber auch andere Minderheiten. 2018 wurde bezeichnet von mehreren Menschenrechtsorganisationen als das Jahr der Schande im Iran, weil so viele Menschen aus Minderheiten ins Gefängnis geworfen wurden. Also es eine fortschreitende Unterdrückung, und da passen für mich bei aller diplomatischen Gepflogenheiten, dass man sich natürlich zu Feiertagen von mir aus irgendwie da gegenseitig gratuliert, aber auch im Namen des deutschen Volkes, Entschuldigung, da habe ich ganz, ganz große Mühe mit. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, nicht von Open Doors, da sitze ich jetzt hier als Ardo Greve, da habe ich als Bürger von Deutschland, wenn in meinem Namen gratuliert wird, da wehre ich mich dagegen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Ardo Greve. Er ist Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors. Open Doors kümmert sich weltweit um verfolgte Christen jeder Denomination. Unser Thema heute, das ist Shockwave, die Gebetsinitiative für verfolgte Christen in Pakistan. Wir haben jetzt erstmal ganz allgemein über Verfolgung der Christen weltweit gesprochen und dass Verfolgung vom Herrn persönlich uns ja schon angekündigt wurde. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Sie können bei uns anrufen in der Sendung, wenn Sie dazu Fragen haben oder selber auch Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht kommen Sie aus einem solchen Land. Vielleicht können Sie uns davon Zeugnis geben, wenn Sie das möchten. Das Radio Horeb Hörertelefon, das wartet auf Sie. 089 517 008 008. im Münchner Studio 089 517 008 008. Heute geht's um verfolgte Christen, speziell in Pakistan. Und über Pakistan und die Situation der Christen dort sprechen wir nach einer kurzen Pause. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Senderei Lebenshilfe. Unser Thema heute ist Shockwave. Das ist eine Gebetsinitiative für verfolgte Christen in Pakistan, organisiert und initiiert von Open Doors, einer weltweit tätigen Organisation für verfolgte Christen. Gast im Studio ist Ado Greve. Er ist Pressereferent oder Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors. Herr Greve, wir haben jetzt über Weltverfolgungsindex und Verfolgung ganz allgemein weltweit gesprochen, dass es eben Länder gibt, wo Christen einer besonders harten Verfolgung ausgesetzt sind und welche Arbeit Open Doors in diesem Zusammenhang macht und welche Unterstützung Open Doors den Christen dort bietet. Einmal im Jahr gibt es ja die Initiative Shockwave, seine Gebetsinitiative. Ja. Jedes Jahr suchen sie sich ja ein Land raus. Warum dieses Jahr diese Gebetsinitiative für junge Christen, warum dieses Jahr gerade Pakistan? Was ist in Pakistan irgendwas Besonderes passiert, wo Sie sagen, okay, dieses Land, die Christen dort, die brauchen unsere ganz besondere Unterstützung?
Die Situation für Christen in Pakistan ist schon seit vielen Jahren sehr, sehr angespannt. Also zum einen sind die Christen dort im Land eine kleine Minderheit, gerade mal etwa 2%. Wir haben noch eine andere größere Minderheit, das sind die Hindus mit etwa 1,8%. Ansonsten 96% Muslime dort im Land. Und der Islam, der dort am stärksten vertreten ist, der sunnitische Islam, hat eine sehr konservative bis extreme Ausrichtung. Und das wirkt sich dann auch aus auf das Verhältnis der Gesellschaft, der Mehrheitsreligion gegenüber den religiösen Minderheiten. Das heißt, die Situation der Christen dort im Land ist seit Jahren sehr stark von Gewalt geprägt. Es gibt nun auf dem Weltverfolgungsindex gibt's nur noch ein anderes Land, in dem Christen genauso viel Gewalt erfahren wie in Pakistan, und das ist das Land Nigeria. Und ich meine, Nigeria war im letzten Jahr das Land, in dem die meisten Christen weltweit ermordet wurden. So in Pakistan wurden nicht so viele Christen ermordet. Es ist mehr diese tägliche Drangsalierung, Schikane, kleine Übergriffe, mal jemand zusammengeschlagen, verhöhnt, verflucht, entführt, bespuckt, vergewaltigt. Diese Dinge, die so an der Tagesordnung sind, kann man sagen. Und das ist etwas, also wenn ich die Kirche in Pakistan betrachte als Christ aus Deutschland, aus dieser Entfernung, dann kann ich nur sagen, das ist eine sehr starke Kirche. Denn wer in einer solchen Situation über so viele Jahre festhält am Glauben, also nicht ablässt vom Glauben, sondern festhält an Jesus Christus, obwohl er immer wieder aufgefordert wird, also das geht schon an in der Schule, wo Kinder aufgefordert werden, ihren Glauben an Jesus doch zu lassen, wo sie ausgegrenzt werden aus der Klassengemeinschaft, wo ihnen gesagt wird, dass es doch viel besser wäre, wenn sie dem Islam nachfolgen würden, welche Vorteile sie dadurch hätten, wo ihnen immer wieder vor Augen geführt wird, dass sie minderwertig sind, dass sie dem falschen Glauben anhängen, sie müssen dann auch den Islam-Religionsunterricht besuchen, etc. So, das geht von klein auf los, und in dieser ständigen Bedrängnis, die dich dein Leben lang begleitet, festzuhalten daran, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass er oder mein Glaube an Jesus, dass das der richtige Glaube ist, wo du fast von deiner gesamten Umgebung etwas anders wiedergespiegelt bekommst. Das ist eine enorme Kraft des Ausharrens, die da sichtbar ist. Auf der anderen Seite ist die Kirche in Pakistan eine ganz schwache Kirche, weil es ihr nicht gelingt, tatsächlich die Gesellschaft zu durchdringen mit dem Evangelium, und es hat mit ihrer Historie zu tun. Christen kommen in vielen Fällen aus den unteren Schichten, nicht nur, aber aus den unteren Schichten. Wir dürfen ja nicht vergessen, Pakistan war mal eigentlich ein indisches Land. Seit 1947 ist es eben Pakistan. Das heißt, das Kastenwesen war dort stark verbreitet. Und die Christen kommen in nicht geringen Teilen aus diesen unteren Kasten. Auch wenn das Kastenwesen abgeschafft ist, trotzdem spielt noch eine große Rolle im Denken der Menschen und auch im Alltagsleben. So, und das heißt, untere Bildungsschichten, untere Gesellschaftsschichten, damit natürlich dann auch nur Zugang zu Berufen, die unehrenhaft sind, Abfallbeseitiger, Müllsammler, Reinigungskräfte, nicht nur, aber sehr viele.
Also nicht Lehrer, Ärzte, Rechtsanwälte?
Nein, ja, gibt's auch, aber das ist wirklich ganz, ganz vereinzelt. So viele haben eben ganz einfache Berufe, eben in den niederen, unteren Berufsklassen.
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, Herr Grewe. Wenn ich jetzt mich versuche, in die Situation eines pakistanischen Christen reinzuversetzen und ich bekomme von Kind auf gesagt und auch durch Gewalt und Bedrängnis wird mir klargemacht, Christsein bringt mir nur Nachteile. Es bringt mir nur Nachteile. Warum halte ich dann dran fest? Was ist das, was, Sie sagten ja vorhin, einerseits ist die Kirche dort stark, was ist das, was Christen in Verfolgung sehen oder verstanden haben? Ich sag's mal ganz ehrlich, was uns womöglich fehlt.
Es ist der direkte Trost durch Jesus Christus, die Gemeinschaft mit Christus, das Erleben, dass Jesus real ist, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er präsent ist, dass er erfahrbar ist, dass Menschen ihn auch in diesem, also unsere Brüder und Schwestern, ihn in diesem teils riesigen Leid, das sie erleben, dass sie ihn dort erfahren. Ich nehme jetzt einfach mal die sehr bekannte Christin Asia Bibi her, die ja durch die Medien gegangen ist, zum Tode verurteilt wegen angeblich Blasphemie des Propheten der Muslime. Sie hat den Propheten angeblich beleidigt, hat sich dann rausgestellt jetzt in der Gerichtsverhandlung zum 31. Oktober. Die Anschuldigungen waren falsch. Dann gab es eine Berufungsverhandlung und jetzt im Januar wurde sie endgültig freigesprochen. Die Berufungsverhandlung wurde nicht zugelassen vom obersten Gerichtshof. Das heißt, Asia Bibi ist frei, von allen Vorwürfen freigesprochen. So, jetzt saß sie 9 Jahre unschuldig im Gefängnis mit einer Anklage, die zu Unrecht war, getrennt von ihren Kindern, von ihrem Ehemann, und wie sie im Gefängnis gegangen ist, müssen wir hier im Detail nicht erörtern. Das war schwierig genug. So, und trotzdem, man hört kein Wort wo sie schimpft über ihre Haftbedingungen, wo sie sich beklagt über die Muslime im Land, wo sie loszieht gegen die ungerechte Justiz, gegen die Behörden, gegen die Regierung, gegen die religiösen Führer der muslimischen Gemeinschaft in Pakistan. Nichts von all dem. Wenn sie interviewt wird, in vielen Fällen spricht sie von Jesus. Wie sie Trost von ihm erfährt, wie Jesus ihren Glauben stärkt. Und das ist etwas, was die Christen real erfahren. Ich spreche nicht notwendigerweise von Erscheinungen oder dergleichen, aber wo die Nähe Gottes in der Weise erfahren wird, auch in der Gemeinschaft der Christen. Ich meine, hier in Deutschland, da überlegt man sich, mei, geh heute in die Kirche oder geh nicht. Oh mei, ich glaube, na, heute ist ja so ein schönes Wetter, da gehe ich lieber. Na, da gehen wir man nicht. Und dort ist das gar keine Überlegung, gehe ich in die Kirche, weil die Gemeinschaft der Gläubigen als etwas so Einzigartiges und Wertvolles empfunden wird, dass es ein großes Sehnen ist, sehr viele Christen, sofern sie nicht verhindert sind durch Krankheit, teilzuhaben an der Gemeinschaft der Gläubigen. Sie gehen in Gottesdienst. Und das, obwohl ihnen ja da sogar ein Anschlag drohen kann auf ihre Kirchen. Das geschieht ja in trauriger Regelmäßigkeit, dass solche Anschläge auf Kirchen stattfinden in Pakistan.
Jetzt haben wir einige Hörer schon in der Leitung. Ich begrüße als allererstes aus Freiburg im Breisgau die Frau Hürtler. Frau Hürtler, Sie haben eine ganze Weile gewartet. Danke für Ihre Geduld.
Es war mir mehr als wichtig. Ich möchte mich bedanken für diese Sendung für Open Doors. Ich habe Open Doors kennengelernt durch Radio Horeb. Herr Grewe, ich würde Sie bitten, ich unterstütze Sie auch. Ich würde Sie bitten, dass Sie es noch mehr bekannt machen. Weil wenn man jetzt nicht regelmäßig Horeb hört, kriegt man es vielleicht nicht mit, gell?
Herr Grewe, Sie sind ziemlich viel unterwegs für Open Doors eigentlich.
Ja, ich meine nur in den Medien, dass man schaut, dass man mehr die Leute aufrüttelt.
Vielen, vielen Dank.
Und ich habe noch eine Bitte.
Gerne.
Ich schließe mich auch an. Haben Sie dem Herr Steinmeier wahrscheinlich geschrieben? Ja?
Das habe ich persönlich nicht getan, aber ich weiß es von anderen Christen.
Also, dann würde ich das auch machen.
Ja.
Und einfach damit das Bewusstsein, wissen Sie, das Bewusstsein ist so lasch, genau wie Sie sagen, ein Sonntag geht man nicht, ich schließe mich da nicht aus. Und man weiß nicht, was in diesen Gemeinden, das sind wirkliche Christen. Und ich habe noch etwas, es ist demnächst dieser Frauentag, der internationale Frauentag. Und da bin ich schon 5-6 Jahre in einer anderen Gruppe.
Sie meinen den Gebetsfrauentag?
Nein, es ist der Frauentag allgemein Frauen.
Okay.
International. Und da gehen wir schon 5 Jahre hin und wir treffen also Frauen aus Nigeria, aus allen Ländern fast, ja, die hier in Freiburg irgendwie sind. Und da gibt's auch eine nigerianische Gruppe und ich werde mit denen reden. Das ist mir dann wichtiger als Essen, Trinken, Tanzen, was auch schön ist. Aber die werde ich ansprechen.
Das ist sehr, sehr gut. Und das brauchen die Geschwister. Das ist das, was ich gehe manchmal in diese Länder persönlich. Und die Christen dort in diesen Ländern erleben das als eine sehr große Wertschätzung, dass wir uns Zeit nehmen, uns mit ihnen zusammenzusetzen.
Absolut. Ich werde das, ist mir, das ist jetzt gerade am 3. oder am 4. 4. 3. könnte es sein.
Ja.
Und dann habe ich noch was. Wo bekomme ich diese
Die Shockwave-Gebetsbox? Oder wie?
Das zum Beispiel auch. Da werde ich auch mehr dran denken, dass ich auch dafür bete.
Also Frau Hürtler, alle Informationen, die Sie zu Open Doors brauchen und auch zu der Aktion jetzt Shockwaves, die sind beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt. Die Nummer und die Kontaktdaten, die gebe ich am Ende der Sendung durch.
Gut, das heißt Schock?
Shockwave, die Schockwelle.
Schockwelle, ja.
Genau.
Ja.
Frau Hürtler, ich danke Ihnen.
Aber gerne. Und vielen Dank für Ihren Einsatz.
Danke
und
Ihnen.
Wie gesagt, wir werden Sie begleiten.
Danke. Ja?
Danke, tschüss.
Danke an die Frau Hürtler. Und jetzt begrüße ich einen Hörer vom Bodensee. Hallo, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Erstmal vielen Dank für seine Sendung. Und ich hätte noch ein paar Bemerkungen. Ich selber bin Buddhist, praktiziere das täglich und ich habe sehr viele muslimische Freunde, von denen ich ein ganz anderes Leben vorgeführt bekomme. Ein Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und vieles mehr. Was ich, hier erwähnen möchte, wäre für mich ein Versuch vielleicht wert, dass man die Betroffenen zum Beispiel, über die man spricht, dass man die in der Sendung mit einlädt und dann miteinander spricht und nicht über die anderen. Dabei besteht für mich die Gefahr, dass man schlecht über die anderen in Anwesenheit von anderen spricht.
Mhm.
Das ist eine sehr, sehr große Gefahr. Sonst,
Da danke ich Ihnen sehr für diesen Hinweis. Es ist natürlich auch von unserer Seite aus gar nicht so gemeint, ist, glaube ich, auch heute Morgen in der Sendung nicht erfolgt, dass wir irgendeine Glaubensgruppierung hier diskreditiert haben, sondern die Verfolgung, die zum Beispiel jetzt Christen in Pakistan erleben, erleben sie natürlich von Seiten von Muslimen. Aber, das möchte ich auch in aller Deutlichkeit sagen, nicht alle Muslime in Pakistan sind deshalb Christenverfolger. Es sind einige Muslime, andere Muslime leben ihren Glauben sehr frei. Aber in dieser Sendung geht es auch gar nicht um die Betrachtung unterschiedlicher Religionen oder dass eine Religion die andere verfolgt, sondern mir geht es heute Morgen nur darum, die Situation der Christen in Pakistan aufzuzeigen. Das ist nicht gemeint gegen irgendeine andere Religionsgruppierung.
Dann danke ich dem Hörer für diese Klarstellung, dass wir das auch nochmal so sagen konnten. Ganz herzlichen Dank an den Bodensee. Herr Grewe, 2% der Bevölkerung in Pakistan sind Christen. Wie kann ich mir das vorstellen? Was sind denn bitte schön die Ursachen der Verfolgung? Ich meine, Sie haben vorhin gesagt, es gibt nicht wirklich einen Grund, neidisch auf die Christen zu sein, weil sie kommen aus den untersten Schichten. Sie sind jetzt also nicht besonders reich, also dass man sagen könnte, okay, da ist ein gewisser Sozialneid da oder so. Was lässt die Leute so empört sein über das Christentum und über die Christen? Warum? Woher kommt diese Wut, dass Menschen, die eigentlich rechtschaffen sind, ja, auf andere losgehen wegen ihres Glaubens. Was passiert da? Hat es Open Doors herausgefunden? Ist sowas untersucht?
Ich verweise da auf den Grund, den Jesus selbst genannt hat. Er sagt, wenn die Welt euch hasst, wundert euch nicht. Sie hat mich vor euch gehasst. Wenn ihr von der Welt wäret, ihr Christen, dann würde die Welt euch lieben als das ihre. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern weil ich euch erwählt habe, deshalb hasst euch die Welt. Jesus nennt also als den vorrangigen Grund für Christenverfolgung, weil er uns erwählt hat. Wird immer wieder überlagert, dieser geistliche Grund, der Christenverfolgung zugrunde liegt. Dieser geistliche Grund, der wird natürlich vermischt mit vielen anderen Gründen, ethnische Gründe, einfach kriminelle Banden, die Christen überfallen.
Weil sie die Schwächsten sind,
weil man weiß, die wehren sich nicht mit Waffengewalt. Dann natürlich politische Gründe, die dahinter stehen können, wo es darum geht, auf dem Rücken von Minderheiten in Ländern Politik zu betreiben. Ich schaffe hier ein Feindbild. Wir hatten das ja auch schon mal in Deutschland. Die Juden sind schuld und so weiter. Und schon hat man so eine Feindgruppe. Da sind es dann eben die Christen sind schuld. Und daraus kann dann eben eine Verurteilung und Verfolgung entstehen, die ganz pauschal abläuft, ohne dass da groß reflektiert wird. Dann viele andere Gründe, die dann noch mit rein, wirtschaftliche Gründe, die mit reinspielen können. Aber all das, und das wird ja oft auch gern genannt bei der Politik, auch bei Berichten von Menschenrechtsorganisationen, dass es wirtschaftliche Gründe sind, politische Gründe, ethnische Gründe, dass Christen verfolgt werden. Ja, das spielt mit rein. Jesus nennt aber den wahren Grund. Es ist ein geistlicher Grund, weil ich euch erwählt habe. Und, das möchte ich schon auch mal ganz deutlich sagen, diese Argumentation mit den wirtschaftlichen Gründen und ethnischen Gründen oder sonst irgendetwas, die ist eigentlich gar nicht haltbar. Weil die Christen ja in den meisten dieser Länder nur eine ganz kleine Minderheit sind. 1%, 2%, 5%. Was sollten die denn für eine Bedrohung für die Mehrheitsgesellschaft sein? Weder wirtschaftlich, noch politisch, noch ethnisch. Das darauf zu schieben, dass sie deshalb verfolgt werden würden, nein, das spielt mit hinein und das wird genutzt, um Argumente aufbauen zu können. Aber dahinter steckt eigentlich, und das sieht man gerade auch in Pakistan sehr deutlich, an der Art und Weise, wie Verfolgung sich da Bahn bricht. Ich nenne Ihnen mal da ein Beispiel. Da wird also ein Schüler in seiner Klasse zusammengeschlagen, weil er ist gerade neu an die Schule gekommen, das ist sein zweiter Schultag und er trinkt aus der gleichen Wasserleitung wie die anderen Schüler in seiner Klasse. Und deshalb wird er von einem Mitschüler in der Klasse im Klassenzimmer totgeschlagen. Also wir sprechen hier nicht über einen Erwachsenen, sondern über einen Jugendlichen, der so eine Straftat begeht. Was ist denn in diesem Jugendlichen passiert? Und auch, dass all die anderen Schüler nicht eingreifen, das geschehen lassen. Ein anderes Beispiel, und da gibt's ja unzählige, Herr Miller, das ist ja das Leid der Christen dort in Pakistan und deswegen diese Gebetswelle oder Schockwave, die wir, ein Ehepaar. Im Jahr 2014, die befinden sich in prekären Verhältnissen, wie so viele Christen, sie arbeiten in der Ziegelei. Oft ist es so, dass in diesen Ziegeleien Christen sich bis an ihr Lebensende verschulden. Der Ziegeleibesitzer in der Regel, das ist ein Muslim, der bietet ihnen einen Kredit an bei ihrer Heirat. So guckt mal, da können die Familie gründen, klingt alles ganz klasse und so weiter. Nur die Kredite werden zu Konditionen vergeben, dass sie praktisch mit dem Einkommen, das die beiden Eheleute erzielen können durch ihre Hände Arbeit, nie zurückgezahlt werden können. Das heißt, sie sind Sklaven, Leibeigene bis an ihr Lebensende. So. Dieses Ehepaar, ein junges Ehepaar, sind noch keine 30 verheiratet, die wehren sich dagegen, begehren dagegen auf. Unter anderem, es kommt irgendwie zu einem Wortwechsel, auf jeden Fall kommt plötzlich die Rede auf, sie hätten Seiten aus dem Koran gerissen und hätten diese Seiten aus dem Koran, dem Buch der Muslime, verbrannt. Es bildet sich innerhalb von kurzer Zeit ein Mob von etwa 600 Personen. Die schlagen, die Frau ist im fünften Monat schwanger. Sie schlagen dieses Ehepaar fast tot. Und dann werfen sie sie bei lebendigem Leib in so einen Ziegeleiofen und verbrennen sie. Also diese barbarische Haltung aufgrund von Religion. Das Gleiche haben wir jetzt erlebt, wo Asia Bibi freigesprochen wurde. Das wurde dann bekannt gemacht durch die Medien. Innerhalb kürzester Zeit waren Zehntausende in den Straßen, haben protestiert, mit Plakaten durch die Straßen gezogen. Hängt die Christin. Herr Miller, das ist purer religiöser Hass. Ich sage nicht, dass die ganze Gesellschaft in Pakistan so ist. Bei weitem nicht. Aber ein nicht kleiner Teil der Bevölkerung hat sich bereits von diesem religiösen Fanatismus impfen lassen und anstecken lassen und lebt einen extremistischen Islam. Und das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man sieht, wie es um die Bildung dort in Pakistan bestellt ist. Es gibt dort keine allgemeine Schulpflicht. Und laut internationaler UN-Organisationen ist es so, dass Pakistan eines der Länder ist, wo nur vergleichsweise sehr wenig Kinder in die Schule gehen. So, die UNESCO hat berichtet von 5,5 Millionen Kindern, die dort nicht zur Schule gehen. Das eigene Bildungsministerium 2017 in Pakistan hat geschrieben, dass 22,6 Millionen Kinder in Pakistan keine Schule besuchen.
22,6
Millionen bei etwa 200 Millionen Einwohner. So, das ist das eine. Das zweite ist, wir hatten in den Jahren zwischen 2015 und 2007, in acht Jahren, hatten wir mehr als 800 Attentate auf Schulen. Was ist das für ein Land, das sein eigenes Schulsystem bombardiert? Schulen, wo extremistische Gruppierungen das als ihr Ziel begreifen, Schulen zu bombardieren, zu überfallen und Schüler zu ermorden. So, es ist also um die Bildung dort im Land furchtbar schlecht bestellt. Das wiederum wird aufgegriffen von den sogenannten Koranschulen. Wir haben jetzt in Pakistan etwa 40 bis 50.000 Koranschulen, die aus dem Ausland finanziert werden. Was dort gelehrt wird, weiß kein Mensch. Also natürlich ist es bekannt, was dort gelehrt wird.
An den Früchten werdet ihr es erkennen.
An den Früchten werdet ihr es erkennen. So ist es. Also es ist in vielen Fällen ein extremistischer Islam, der dort gelehrt wird. Das ist das, was die Köpfe und Herzen vergiftet. Und damit wächst natürlich eine Generation heran, die das von klein auf verinnerlicht hat. Und jetzt haben wir hier mal demografisch betrachtet das Land Pakistan. Wir haben hier eine Durchschnittsalter im Land von etwa 23 Jahren. Das heißt, etwa ein Drittel der Bevölkerung ist jünger als 14 Jahre. Eine gigantische Aufgabe. Und da wäre die Gemeinde Jesu, hat hier eine riesige Aufgabe, in diese Kinderherzen das Evangelium des Friedens hineinzusäen. Und deshalb müssen wir so beten für die Gemeinde in Pakistan, dass sie diese Riesenaufgabe willens ist anzugehen, trotz ständiger Bedrohung, dass sie willens ist, Weiterbildung im Land zu fördern, willens ist, sich auch in den politischen Prozess hineinzubegeben, der ja alles andere als aussichtsreich ist, wenn wir sehen, wie in den letzten Jahren diese berüchtigten Blasphemiegesetze ganz stark auch gegen Christen angewandt wurden. Nicht nur, aber ganz stark gegen.
Darüber reden wir dann gleich. Jetzt begrüße ich aus Bad Soden, Saalmünster, den Herrn Schopper. Herr Schopper, ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Tag. Hätte ich eine Frage an den Referenten. Das ist sehr interessant. Ich verfolge das jetzt in den letzten Minuten sehr aufmerksam. Was mir nicht in den Kopf, erstmal, Sie machen fantastische Arbeit. Also ich bin total begeistert, dass es jemanden gibt, der das Ganze registriert. Das ist eine Art von, was weiß ich, Katalog der Heiligen, was Sie da aufbauen. Fantastisch. Aber von der anderen Seite, wie geht das, dass unser Papst mit dem Großimam sich trifft, zusammenbetet? Die sind total friedlich miteinander und dann die Vertreter der gleichen Religion verfolgen die Christen in dem Land. Also gibt es da irgendwas in dem Koran oder in der Religion, oder ist das nur politisch motiviert oder sind die nur gesteuert, die Leute? Oder wie kann man das verstehen? Das kommt mir nicht in den Kopf.
Dass der Papst mit einem Vertreter einer anderen Religion betet und mit ihm das Gespräch sucht, das ist auf jeden Fall eine förderliche und begrüßenswerte Aktion. Das Gespräch miteinander zu suchen, das ist ja ein Austausch, wobei es dann immer die Gelegenheit gibt, dass Vertreter anderer Religionen den Glauben an Jesus Christus kennenlernen. Der Papst hält da auch nicht zurück, was ich da schon gelesen habe. Er ist ein Vertreter natürlich des Glaubens an Jesus Christus und ist auch keiner, der Religionsvermischung befürwortet. Was Vertreter anderer Religionen aus diesen Begegnungen mit dem Papst ablesen, wie sie das bewerten und einordnen, das entzieht sich unserer Kenntnis und natürlich auch unserer Einwirkung. Aber das Gespräch miteinander zu suchen, das ist immer wichtig, weil wir nur so voneinander erfahren und weil auch so Vertreter anderer Religionen den christlichen Glauben zum Beispiel kennenlernen können.
Dankeschön, Herr Schopper, für Ihren Einwand. Wiederhören. Machen wir gleich weiter. Nächste Hörerin aus Gauting bei München, Frau Lugert, ich grüße Sie.
Guten Morgen. Ich wollte diese Dame bestärken, die Herrn Grewe gebeten hat, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Herr Grewe war ja bei uns in Gauting in einer Nacht der offenen Kirchen. Es ist kaum jemand gekommen. Die anderen Veranstaltungen waren dicke besucht. Das ist also auch eine ganz große Gleichgültigkeit, aber eben auch Unwissenheit. Wir hatten einen Vertreter von Kirche in Not in Gauting. Leider durfte er nicht in der Messe sprechen, aber anschließend, da waren 20 Menschen da. Es interessiert niemand. Und ich stelle auch fest, dass die Tagespost sehr wenig berichtet. Das wäre mir also ein großes Anliegen, dass wenigstens die Tagespost berichten könnte, aber es wäre auch notwendig in den anderen Medien.
Vielen, vielen Dank. Ich darf Sie da ermutigen. Schreiben Sie doch bitte an den Redakteur der Tagespost. Teilen Sie ihm Ihre Beobachtung mit. Ich lese leider in Ihrer Zeitung viel zu wenig über die Situation der verfolgten Christen. Ich kenne die Tagespost. Ich weiß, dass es dort immer wieder Veröffentlichungen gibt. Aber natürlich freuen sich Redakteure, wenn sie erfahren, was ihre Leser wirklich interessiert. Wenn Sie jetzt da zum Beispiel schreiben und noch zwei Ihrer Freundinnen an den Redakteur und sagen, wir möchten da mehr hören. Sie dürfen das gerne auch an andere Zeitungen tun, auch an andere Medien. Sie können an den Bayerischen Rundfunk beispielsweise schreiben und sagen, in Ihrem Sender, da höre ich da mal was über Christenverfolgung. So, das ist das. Open Doors kann natürlich dort auch in den Medien sprechen, wo wir eingeladen werden. So, wenn der Wunsch von Lesern und Hörern da ist oder auch Fernsehzuschauern da ist, mehr über dieses Thema zu erfahren und Redakteure wissen das, dann werden sie entsprechend Sendungen auch aufsetzen.
Also, Frau Lugert, Ermutigung, einen Leserbrief oder gleich mehrere zu schreiben. Ganz herzlichen Dank für diese Anregung aus Gauting. Danke, Frau Lugert. Herr Grewe, Sie haben vorhin die geistliche Dimension der Christenverfolgung angesprochen. Der geistliche Urgrund ist einfach darin, eigentlich wird Christus selbst verfolgt. Wo setzt hier die Gebetsinitiative Shockwave an? Was macht Shockwave? Was ist da die Zielrichtung?
Junge Leute lassen sich Gott sei Dank für etwas begeistern, sie wollen etwas bewegen. Sie haben die Gewissheit, dass sie etwas bewegen können. Und deswegen haben wir auch dieses Shockwave bei der jungen Generation angesiedelt, weil sie mit großem Elan und mit einer großen Glaubenserwartung auch in dieses Gebetswochenende reingehen. Shockwave ist ja immer am 1. Märzwochenende jedes Jahr. Das heißt, eine Jugendgruppe kann das schon lange im Voraus planen. Open Doors stellt da auch jedes Jahr neu Material der unterschiedlichen Länder zur Verfügung. Da ist ein Film dabei, da sind von mir aus Kochrezepte aus Pakistan dabei, da sind Berichte, Hintergrundberichte über die Situation im Land, sodass die Jugendlichen dorthin geführt werden. Was ist das für ein Land? Wie geht es den Christen dort? Wie muss ich mir das Glaubensleben dieser Christen vorstellen? Und sie lassen sich da so mit reinnehmen und dann erhalten sie auch Vorschläge, wie man so einen Abend oder auch einen ganzen Tag gestalten kann. Und dann beten sie. Und wenn wir sehen, dass zum Beispiel im letzten Jahr mehr als 3000 Jugendgruppen in Deutschland, alleine nur in Deutschland, mehr als 3000 Jugendgruppen dieses Material von Open Doors bestellt haben.
Das kostet nichts, gell?
Das kostet nichts, ja. Dann zeigt mir das schon, wir haben hier eine junge Generation, die etwas bewegen will. Vielleicht lassen wir sie manchmal zu wenig. Vielleicht lassen wir sie zu wenig Verantwortung übernehmen. So, hier übernehmen sie Verantwortung. Und das geht dann zum Beispiel so, dass man ein kleines Video aufnimmt, das stellt man dann in die sozialen Medien. Das können dann Christen in Pakistan in den sozialen Medien abrufen. Oder man macht eine Schreibaktion an diese Christen dort in Pakistan. Hey, wir haben von euch gehört, wir beten für euch, sodass auf die Art und Weise Ermutigung geschieht. Wichtig ist einfach, dass wir, und das auch schon die junge Generation, dass wir begreifen, wir alle zusammen, wir sind weltweit eine Gemeinde, ein Leib, der hat ein Haupt und das ist Christus. Also, alle Gemeinden weltweit, in denen die Nachfolger von Jesus Christus sich versammeln in unterschiedlichen Kirchen, sie alle zusammen bilden den Leib Christi. Jesus ist das Haupt. Das heißt, wir sind mit all diesen Christen in Verbindung, ob wir das spüren oder nicht, ob wir das leben oder nicht. Und bei so einer Shockwave-Aktion, wo ich sage, ich höre jetzt mal, wie geht's den Christen dort. Zweitens, ich lasse mich auf diese Situation ein. Drittens, ich identifiziere mich mit meinen Brüdern und Schwestern dort im Land. Ich spüre ihren Schmerz. Ich lasse das zu, diese schrecklichen Geschichten, die Christen dort erleben und die ich jetzt hier nur lese, die Christen dort erleben, dass die mich berühren. Dieser Schüler, der erschlagen wird, dieses Ehepaar, das bei lebendigem Leib verbrannt wird, Mobbildungen in den Straßen, wo Hunderte von Muslimen in die christliche Siedlung rüberziehen, weil irgendjemand behauptet hat, da hinten hat ein Christ den Propheten Mohammed beleidigt. So, und dann müssen Hunderte von Familien fliehen und das oft über Tage oder über Wochen können sie nicht in ihre Häuser zurückkehren, weil sie um ihr Leben fürchten müssen, allein deshalb, weil sie Christen sind. So, das lassen diese Jugendlichen an sich heran. Und dann, ich glaube, die höchste Form der Identifikation ist, ich trete an deine Stelle im Gebet. Also, das heißt, ich trete jetzt an deine Stelle vor Gott und ich bring dich vor Gott in der Fürbitte, bring ich dich vor Gott hin und sag, Vater im Himmel, mein Bruder, meine Schwester, die sind zu schwach, zu niedergeworfen, zu zerschlagen, zu zertreten, zu gedemütigt, zu zerbrochen, zu sehr vom Leid niedergedrückt, als dass sie noch selbst beten könnten. Aber ich trete heute für sie ein.
Das ist Nehemia-mäßig in die Bresche springen, oder?
In die Bresche springen. Das ist das, was Fürbitte eigentlich bedeutet. Ich nehme den Platz eines anderen ein. Und darum geht es bei dieser Shockwave-Gebetsbewegung, dass Jugendliche verstehen, es ist wichtig, dass ich den Platz dieser Jugendlichen einnehme, weil die sich oft selbst gar nicht helfen können, weil ihnen alle Bewegungsfreiheit genommen ist. In den Medien, in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, durch Gesetzgebung, was du willst. Und natürlich dann auch, was kirchliches Leben angeht. Deswegen brauchen sie, dass wir uns an ihre Seite stellen, dass wir ihnen die Hände hochhalten, dass wir sagen, Bruder, ich verstehe, du bist schwach, Schwester. Ja, du bist jetzt zu traurig, zu niedergeworfen. Aber ich stelle mich jetzt, und wenn es nur diese 5 oder 10 Minuten im Gebet ist, ich stelle mich jetzt an deine Seite und ich werde zusammen mit dir stehen vor Gott. Du musst gar nichts machen.
Ich begrüße jetzt aus München die nächste Hörerin, das ist die Angela. Hallo, Sie sind auf Sendung.
Grüße Gott, ja. Und zwar, ich wollte Folgendes fragen. Kann man sich das jetzt so ungefähr vorstellen, dass die 2% da stören, ist das nicht auch eine Art von Islamofaschismus? Und sind die nicht einer unheimlichen Willkür der anderen ausgeliefert? Und vielleicht könnte ja auch mal der Papst mal den Gedanken haben, auch mal in so ein Land zu reisen, weil egal wie manche Leute vielleicht darüber denken, aber wo er in den Emiraten war, das kam bei den Christen sehr gut an als Ermutigung.
Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Ermutigung, die jetzt zum Beispiel durch den Papst, durch den Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten erfolgt. So kann auch so ein Besuch in Pakistan eine große Ermutigung sein. Sie haben vielleicht im Laufe der Sendung auch gehört, dass zum Beispiel eben die schwache Bildungssituation eine große Rolle spielt. Die lässt sich jetzt durch einen Papstbesuch auch nicht verändern. Auch welche Art von politischer Anschauung im jeweiligen Land dahinter steht, ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir verstehen, dass die Christen dort in Pakistan unser aller Unterstützung benötigen. Diskussionen darüber, was da alles an Gründen vorliegen, die mögen ja irgendwo an einer Stelle hilfreich sein. Viel wichtiger aber ist, dass wir für unsere Brüder und Schwestern eintreten. Sowohl im Gebet, das ist geistliche Unterstützung. Aber dann geschieht's auch auf eine andere Art und Weise. Sie könnten jetzt zum Beispiel als Privatperson an den Botschafter in Pakistan in Berlin schreiben oder an den Regierungspräsidenten von Pakistan schreiben und sagen, lieber Herr Regierungspräsident, was da mit den Christen in Pakistan geschieht, habe ich jetzt erst erfahren und ich dringe darauf, dass Sie hier meinen Brüdern und Schwestern ganz anderen Schutz bieten und andere Freiheiten bieten in Ihrem Land. Bitte schreiben Sie mir zurück. Solche Dinge, also wir alle können etwas tun zur Veränderung dieser Situation. Darüber reden ist das Erste, dass wir informiert sind. Das Zweite ist aber das Tun.
Herr Grewe, jetzt ist ja diese Gebetsaktion Shockwave nicht zum ersten Mal, sondern Sie machen das ja schon über 25 Jahre, glaube ich. Was sind Ihre Erfahrungen damit? Was bekommen Sie für Rückmeldungen einmal von den Betern und einmal von denen, für die gebetet wurde?
Die Beter sind ganz erstaunt, wie schnell sie an der Seite ihrer verfolgten Glaubensgeschwister landen. Dazu muss man nicht nach Pakistan fliegen. Ist es nicht notwendig, dass man die politische oder gesellschaftliche Situation von Pakistan bis ins Detail erklären kann. Wichtig ist, dass ich verstehe, wie geht es meinem Bruder und meiner Schwester. Und das Zweite ist dann, dass ich tätig werde. Und sie merken, hey wow, wenn wir da jetzt als Jugendgruppe zusammenkommen und wir beten da so in kleiner Runde, wir sind zu sechst oder zu acht oder vielleicht sind wir auch 22 und wir beten da und fangen an, für unsere Geschwister zu beten. In dem Augenblick, wo sie anfangen zu beten, kommen ständig neue Gedanken, wofür noch gebetet werden müsste. Dass sie ordentliche Schulabschlüsse machen können dort in Pakistan, die Christen. Dass sie gute Berufe finden und so Einfluss nehmen können in die Gesellschaft, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Dann, dass die Christen dort zusammenfinden, und zwar die Christen aller Kirchen. Wir wissen ja, dass es nicht immer so ganz einfach, dass die Christen aller Kirchen zusammenarbeiten, dass dafür gebetet wird. So, sie machen ganz fantastische Erfahrungen. Und dann hören wir von den Christen dort in den Ländern, welche Ermutigung sie daraus erfahren zu hören, dass Christen im Westen, und jetzt hier spezifisch in Deutschland, dass sie sich Zeit nehmen, Jugendliche, sie gehen eben dann nicht ins Kino, sie gehen nicht irgendwo abhängen oder chillen oder irgendetwas. Nein, sie nehmen dieses Wochenende oder auch nur einen Abend und sagen, hey Mann, ihr seid uns so wichtig dort in Pakistan. Wir wollen unbedingt, dass ihr wisst, dass wir über eure Situation gehört haben und dass wir für euch im Gebet eintreten. Und nicht nur heute Freitagabend, sondern jetzt auch das ganze Jahr über wollen wir für Pakistan beten. Und das ist für die Christen dort eine enorme Ermutigung zu erfahren. Es gibt Christen weltweit, die an unserer Seite stehen.
Vielen Dank, Ado Grewe von Open Doors, Shockwave, übernächstes Wochenende, die Gebetsinitiative von Open Doors für verfolgte Christen weltweit. Die Materialien, die können Sie kostenlos bei Open Doors beziehen. Die Kontaktdaten, die finden Sie beim Radio Horeb Hörerservice unter der Nummer 08328 921 110. Also wenn Sie mehr Informationen haben möchten zur Gebetsaktion Shockwave, 08328 921 110 beim Radio Horeb Hörerservice oder auch auf der Website von Radio Horeb www.horeb.org finden Sie zur Sendung des heutigen Tages hinterlegt Kontaktdaten, Links und Informationen zu Shockwave, dieser Gebetsaktion. Und eine Sache noch, es ist nicht auf das blonde Haar beschränkt, sondern auch das graue Haar, möchte ich mal so sagen. Sie können ja auch ein älterer Gebetskreis sein oder eine ältere Gruppe. Ich denke da an die Frau Lugert, die da gesprochen hat. Da weiß ich, dass sie zum weißen Haar gehört, dass auch sich diese Aktion an die Älteren richtet. Eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich auch als CD beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen unter 08328 921 120. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.